Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel.
Herzlich willkommen zurück an alle, die heute uns auf den Ohren haben. Wir sind Christian und Anna von Die Sache mit der Liebe und sprechen heute erneut über ein Thema, von dem ich noch gar nicht weiß, was das ist. Und deswegen fällt mir auch heute die Anmoderation nicht ganz so leicht. Ich lasse mich mal überraschen.
Ja, Überraschung. Haben wir das letzte Mal ja auch schon gemacht. Es gibt wieder eine Überraschung. Wir haben eine Zuschrift und wir haben eine Zuschrift von Karl. Karl hat uns etwas geschrieben. Es geht um das Thema Untreue. Vor 7 Wochen habe ich herausgefunden, dass meine Frau und ihr Chef sich WhatsApp-Nachrichten schreiben. Klammer auf, ich liebe dich, Herz-Emojis, Klammer zu. Als ich meine Frau damit konfrontiert habe, kam raus, dass sie seit circa 6 Monaten mit ihrem Chef eine emotionale Affäre hat. Laut ihrer Aussage haben sie sich einmal geküsst. Ich liebe dich wurde das erste Mal im Dezember gesagt. Wir haben seitdem viel über unsere Beziehung geredet, so viel wie noch nie, und sind uns einig, dass beide von uns Schuld an unseren Problemen haben. Die Gespräche waren wirklich sehr gut und ohne Streit. Sie hat gesagt, dass sie versuchen möchte, dass wir es wieder schaffen können. Das hat sie dem anderen auch telefonisch gesagt. Sie hat aber noch Gefühle für den anderen, was ich verstehen kann. Was mich am traurigsten macht, ist, dass sie für mich gerade eher freundschaftliche Gefühle hegt, obwohl wir vor 4 Wochen sogar an 2 Tagen hintereinander Sex hatten und sie zu mir da auch schon mal gesagt hat, dass das Pendel aktuell mehr auf meiner Seite ist. Das mit den freundschaftlichen Gefühlen hat sie erst am vergangenen Wochenende gesagt, nachdem der andere ihr geschrieben hat, dass er sie vermisst. Sie will eigentlich, dass mit der Zeit alles wieder ins Reine kommt. Sie konnte sich aber erst nach einem Streitgespräch überwinden, den anderen wirklich zu blockieren. Ich hoffe es wenigstens. Am Anfang hat sie zwar gesagt, sie blockiert den anderen, hat es aber nicht gemacht. Sie möchte ihn nicht verletzen. Wir gehen nächste Woche gemeinsam mit unseren Kindern in den Urlaub und sie freut sich drauf, dass wir eine schöne Zeit verbringen. Außerdem hatten wir am vergangenen Wochenende Paarzeit und sogar mit einer Übernachtung. Laut ihrer Aussage war das ein schönes Wochenende. Ich verfall immer wieder in Panik und werde dadurch sehr traurig, was meine Frau natürlich bemerkt. Haben Sie noch einen Tipp, was ich noch machen kann? Oder haben Sie die Möglichkeit, eine Ferneinschätzung von unserer Situation zu machen? Ich weiß, ich darf Sie nicht zu sehr bedrängen.
Ich entnehme jetzt mal der Zuschrift, dass auch die Frau ihrem Chef geschrieben hat, dass sie ihn liebt, oder?
Ja, ja.
Also, dass das jetzt nicht so eine einseitige Sache war, sondern er schreibt ja für emotionale Affäre, ja.
Emotionale Affäre, das Stichwort hatten wir schon, aber man muss es vielleicht nochmal deutlich sagen. Ich kriege mittlerweile genauso viel von emotionalen Affären mit in der Beratung. Ich habe ja sehr viel Untreue. Ich habe die ganze Woche nur Untreue gehabt. Untreue Frauen, untreue Männer, unablässig. Deshalb wollte ich das gerne auch nochmal machen hier. Emotionale Affären bestehen aus vielen WhatsApps und Treueschwüren und emotionalem Austausch. Aber man küsst sich vielleicht mal, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat man
Versuch. Ach stimmt, sie haben sich ja auch geküsst. Ja, um es auf den Punkt zu bringen. Er sagt ja, er weiß, er darf sie nicht zu sehr bedrängen. Ich finde, er ist zu kulant.
Ja, genau, das habe ich die ganze Zeit auch gedacht. Karl, du bist so kulant. Nein, kulant ist nicht das richtige Wort. Wir müssen es noch anders
tolerant
ausdrücken.
Tolerant, wie auch immer.
Ja.
Nicht klar genug. Also, und das heißt nicht, sie zu bedrängen, aber doch sie zu einer Entscheidung. Bedrängen ist kein schönes Wort, aber sie zu einer Entscheidung, eine Entscheidung von ihr zu verlangen. Das darf er, das Recht hat er. Sie hat ihn betrogen. So, sie hat diese Beziehung damit, habe ich ja schon öfter mal gesagt, ich finde das wichtig, dass man das auch nicht so als so, das ist jetzt irgendwie kein Kavaliersdelikt, ja, wenn man mit einem anderen Mann schreibt, ich liebe dich und küsst und so, das ist jetzt, das ist Betrug. Und damit hat man die Vertrauensbasis, die zwischen diesem Paar bestanden ist, beendet. So, und dann wünscht sich ihr Mann, dass sie die Affäre beendet, diesen Mann blockiert, und sie tut es nicht. Und dann reden die beiden sogar noch darüber. Das würde ich Karl raten, davon Abstand zu nehmen, gar nicht irgendwie da reinzugehen und was schreibt ihr und tralala, sondern einfach zu sagen, wenn du mit mir die Ehe noch möchtest, dann muss der Kontakt auf der anderen Seite abgebrochen werden. Und ich würde sogar sagen, es ist ihr Chef, die sehen sich am Arbeitsplatz und so weiter. Jetzt ist der zwar auf WhatsApp blockiert, aber wir wissen ja nicht, was die dann auf der Arbeit zusammen machen.
Ja. Ja.
Ich würde sagen, Karl darf auch verlangen, dass sie die Arbeitsstelle wechselt. Das ist, die Frau hat sich da reinbegeben, das ist ihre Verantwortung. Und Karl muss da sich sozusagen stärker positionieren. Klar hat er Angst, sie zu verlieren, aber was ist das für eine Basis? Ja? Er scheint mir angepasst, er denkt viel zu sehr an sie und was das mit, und sie denkt an den Chef. Ja, eigentlich geht's, wo ist Karl, wo ist die Beziehung? Die wird nicht priorisiert, sondern da wird ohne Ende Verständnis gehabt und das geht so nicht. So schützt man keine Beziehung. Also hier muss ein klarer Cut her, das schon mal zuerst.
Ja, du hast gleich so viele Dinge eingerührt. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Zunächst einmal, ich musste in dieser Woche einer Frau offen ins Gesicht sagen, dass sie ihre Arbeit verlieren wird. Aus genau dem gleichen Grund, den du gerade genannt hast. Sie hat mich fassungslos angeschaut. Ich sag, nein, ich mache den Job jetzt 25 Jahre. In 25 Jahren hat keine Frau, die sich auf der Arbeit im nächsten Umfeld oder mit ihrem Chef auf eine Affäre eingelassen hat, ihre Arbeit behalten. Nicht eine. Die Männer, die kommen zur Arbeit, bräsig wie sie sind, und die Frauen gehen, weil sie es nicht mehr aushalten, emotional. Das ist so. Ich musste ihr das sagen und sie war ein bisschen fassungslos. Das ist auch hier zu sehen, dass es darauf hinauslaufen wird irgendwann. Und das will die Frau natürlich nicht, der Mann vielleicht auch nicht, aber es wird nicht anders gehen, auf Dauer. Als erstes passieren muss, und da sehe ich das wie du, also ist natürlich die entscheidende Frage, die er aufwerfen muss, und die lautet eigentlich streng genommen, er oder ich.
Ja.
Musst du entscheiden. Und das heißt, wenn du dich für mich entscheidest, okay, dann beendest du den Kontakt zu ihm. Das heißt nicht, dass die Ehekrise beendet ist. Die beiden haben eine sehr verschleppte Ehekrise. Die sind jetzt 15 Jahre zusammen, sie haben ein Haus, sie haben zwei Kinder. Das volle Programm eben, dass Menschen so abspulen. Man muss ein Haus bauen, man muss, ne? Also ist alles sehr anstrengend, ja, das Leben, und dann verliert man sich aus den Augen. Ich verstehe das alles. Aber sie muss eine Entscheidung treffen, ja, und die richtige Entscheidung treffen. Sie darf keinen Kontakt haben. Natürlich hat sie immer Sehnsuchtsgefühle, solange sie Kontakt zu diesem anderen Mann hat. Das ist doch klar. Das ist jetzt die eine Seite. Ich war jetzt genauso streng wie du. Jetzt bin ich mal ein bisschen milder und versuch's mit Milde. Und das ist Folgendes. Das Problem ist ja so. Also, diese Frau ist, ich nenne das emotional unterversorgt. Extrem unterversorgt. Das ist doch klar. Warum geht die auf sinnloseste Emojis und ich liebe dich von ihrem Chef ein? Wer macht denn so einen Unsinn? Außer eine Frau, die völlig unterversorgt ist. Der Chef ist nicht doof. Der merkt, ah, die ist unterversorgt. Wow, hallo, was kostet die Welt? Pflücken wir wie eine reife Frucht vom Baum. Ja, das ist so. Das geht nicht nur bei Frauen so. Auch Männer werden reif vom Baum gepflückt. Ja. Und naja, was soll denn jetzt passieren? Jetzt lebt sie emotional unterversorgt, kriegt aber emotionale Zuwendung von jemandem. Und jetzt kommt die Anforderung, die emotionale Zuwendung musst du einstellen. Ja, das geht nicht. Viele kriegen das tatsächlich nicht hin, weil sie sagen, ja, nein, 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 ich brauche das. Ich habe mich doch daran festgehalten, an den vielen schönen Emojis von ihm. Er hat mir so viele geschickt, und an den schönen Ich-liebe-dich-Türen habe ich mich festgehalten. Ja, also das Gefühlsleben des Menschen ist ja nun mal leider ziemlich kompliziert. Ja, und wenn es sich also daran gewöhnt hat, von meinem Mann kriege ich nichts, brauche ich auch nicht, ist nicht so wichtig, wir haben doch ein Haus und zwei Kinder, da wird schon nichts passieren. Ja, so, und dann stellt sich aber heraus, ach, brauche ich ja doch, ja, und nehme ich mir jetzt von außen, wenn das einmal passiert ist, über Monate, über viele Monate, dann ist es tatsächlich irre schwer, es zu beenden. Das war jetzt meine Intervention, also ein bisschen für sie. Ich verstehe das. Es ist wirklich wahnsinnig schwer, das zu machen, weil sie sich so sehr daran gewöhnt hat.
Ja. Also wichtig finde ich ist trotzdem auch für Karl, dass er ihr mal sagt, was es mit seinen Gefühlen macht. Denn es ging auf jeden Fall. Wir wissen ja nicht, ja, vielleicht haben sie das auch schon gemacht, aber in der Zuschrift ging es darum, dass er sich schon ihre Gefühle angehört hat und die Gefühle vom Chef und dass er ihr auch mal sagt, was das mit ihr macht, dass sie auch versteht, dass es irgendwie schon ein komisches Verhalten, da auch noch so drüber zu sprechen und ja, ich will den Chef nicht verletzen und so, das ist wichtig. Und dann, wie du schon richtig sagst, sowas kommt nicht von ungefähr. Also, ne, wenn da sind ja Türen offen und die öffnen sich, wenn in der Beziehung eben die wichtigsten Marker von emotionaler Nähe und anderer Art von Nähe nicht vorhanden sind. Wie das geht ist, und das merke ich, gut, sie haben jetzt mehr Zeit miteinander verbracht und das geht dann ja schon mal in eine gute Richtung, aber die Partnerschaft wird nicht priorisiert, das höre ich raus in der Art auch, wie er darüber schreibt, ne, und dass da so viel Duldung ist noch für offene Türen und so weiter und so fort. Und das haben sie wahrscheinlich die ganzen letzten 10 Jahre nicht gemacht, ja, wahrscheinlich schon länger. Und das ist auch so spannend, denn mit allen Paaren, mit denen ich arbeite, ist tatsächlich diese Priorität der Beziehung nicht vorhanden. Das ist immer das ist wirklich der erste Anknüpfungspunkt. Denn das ist so, wir alle können sagen, ja, ich priorisiere die Beziehung, ja. Aber was heißt es denn wirklich, wenn man sich nicht auf einen Abend mal in der Woche gemeinsam committen kann, sich mal auszutauschen über die Beziehung, sich zu unterhalten, wie es einem geht. Ja, das ist für die, wenn es nämlich ans Eingemachte geht, wir können da tolle Tipps geben und die Leute nehmen sich vor, wir machen das auch. Aber wenn man dann da dran ist, dann merke ich, dann kommen Ausreden. Ja, jetzt ist es krank, Kinder krank, Job hat länger gedauert, was auch immer. Also allein nur diesen einen Abend, ja, und wir haben ja schon oft betont, dass eigentlich so eine sexuelle Nähe auch, ja, eine körperliche Nähe, eine Intimität, dass das eigentlich es öfter braucht. Und das heißt nicht unbedingt Intercourse, ja, nicht Penetration, aber wirklich diese Nähe und sich diese Verschmelzung, ja. Und wenn wir uns vornehmen, die 2 bis 3 Mal die Woche einzuplanen, dazu kommen noch irgendwie 6 Minuten sich gegenseitig am Tag eine Frage stellen oder 6 Sekunden küssen, ja. Das hört's bei den Leuten auf. So, das fühlt sich für alle Paare, die Probleme haben, die zu mir kommen, zu viel an. Und da muss man sich aber mal schauen, ist irgendwie eine 40, 50, 60 Stunden Woche Arbeit, das ist nicht zu viel, ja? Da wird dann geguckt oder der feste Donnerstagabend Fußball oder irgendwie Mädelsabend oder was auch immer, das ist fix, da wird nicht verschoben. Und dann müssen wir einfach gucken, was bedeutet das denn für die Beziehung oder nebeneinander abends auf dem Sofa zu sitzen und zu scrollen am Handy, das ist nicht Quality Time. Es ist kein Argument zu sagen, wir sehen uns doch sowieso den ganzen Tag im Homeoffice oder wir sitzen abends ja zusammen da und essen, sondern es braucht wirklich diese Qualitätszeit für ein Paar und die meisten Paare, die bei denen es kriselt, die oder eigentlich alle, die haben das nicht. Die räumen sich diese Zeit für die Beziehung nicht ein. Und dann merkt man als Mann, als Frau, vielleicht auch beide, okay, ich habe eigentlich hier gar, das ist eigentlich hier gar nicht wichtig, ich bin nicht wichtig. Und dann ist die Tür auf. Und das haben die beiden vermutlich nicht getan. Und in dem, wie er jetzt schreibt, ist es immer noch nicht klar, dass jetzt die Beziehung absolute Priorität verdient und dass sich darum gekümmert werden muss. Sondern das wird sich schon irgendwie lösen. Wir machen jetzt mal Wochenendausflug 2, 3 Mal und dann sind wir wieder beim Alten.
Und Urlaub nicht vergessen.
Und Urlaub, genau.
Urlaub wird bestimmt super, ja, ja.
Und das dann geht's wieder weiter in die gewohnten.
Ja, ja.
Mhm. Und so funktioniert das nicht.
Nein, so funktioniert das nicht wirklich. Es ist eins ganz typisch an der Geschichte. Sie sind ja 15 Jahre zusammen, 9 Jahre verheiratet. Das Typische ist, wenn ein Paar zu mir kommt und hat eine Krise, eine richtig schwere Ehekrise, dann sind sie 10 bis 15 Jahre zusammen. Und davon waren sie den größten Teil auch ein relativ gutes Paar. Und sie haben nie den Punkt bemerkt, an dem es zu sehr nach unten abknickte. Das ist ihnen nicht klar geworden. Das ist ein schleichender Prozess gewesen. Dann summieren sich eben über die Jahre Lieblosigkeiten, nenne ich das jetzt mal. Also man begrüßt sich immer weniger herzlich, man verabschiedet sich immer weniger herzlich, man unterhält sich immer weniger persönlich, das, was du gerade so eingefordert hast und was ich auch dringend einfordern würde. Wer bist du? Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Hallo, was hast du erlebt? Ey, wirklich, ja, dieses Interesse, ja? Und dann die Anerkennung.
Oder sich mal, ich liebe dich sagen, ja? Wie oft kommt das vor zu Geburtstag?
Und ja, ich meine, wenn diese Frau das so schätzt an dem Chef, dass er das schreibt, dann ahne ich, was sie bei ihrem Mann vermisst hat. Ja, das ist ja klar, das ist die Standardfrage bei Untreue in der Beratung. Was hat die Geliebte, was die Frau nicht hat? Oder was hat der Geliebte, was der Mann nicht hat? Und das Schlimme an Beratungen bei Untreue ist, dass entweder der oder die Geliebte sich für eine Partnerschaft wirklich gar nicht eignet. Null. Ja, 0%. Ja, das ist schon schlimm genug. Aber in diesem Fall hier mit dem Chef kommt noch was anderes hinzu. Das ist gar keine Liebe. Überhaupt nicht. Das ist eine fiktive Liebe. Das ist rein fiktive Liebe. Es gibt diese Liebe ja gar nicht. Es gibt nur WhatsApps. Ja, das ist eine reine Fiktion, den die beiden da folgen. Ich habe solche Fälle, wo Menschen sich in solche fiktiven Lieben reinsteigern. Wir haben auch eine Zuschrift vom jungen Mann, der unbedingt die Arbeitskollegin anbaggern will und in die schon verliebt ist. Die will nichts von ihm, das sagt sie ihm auch. Oder macht sie deutlich, indem sie auf kein Angebot eingeht. Das sind fiktive Lieben, liebe Leute. Das ist nicht real. Und weil aber reale Gefühle entstehen, ja, denken die Menschen, das sei was Reales. Das Dumme ist, dass sich auch fiktive Lieben auf unser Leben massiv auswirken können. Wir können den Arbeitsplatz verlieren. Es kann irgendwann unmöglich sein, dass sie noch dorthin geht. Wir können unsere Beziehung verlieren. Das Haus kann zwangsversteigert werden. Es kann alles passieren, ja, aufgrund einer fiktiven Liebe. Fiktive Liebe heißt, ich bin unterversorgt. Und weil ich unterversorgt bin, neige ich dazu, mir an irgendjemand mein Herz zu hängen. Ja, von dem ich mir jetzt was erwarte, vielleicht verspricht er mir auch was, macht mir Komplimente wie dieser Chef da, ja. Aber immer wenn dieses Motiv auftaucht, der Arbeitskollege oder der Chef, ja, immer dann werde ich unglaublich kritisch, weil das heißt nichts anderes als, na ja, da entsteht eine riesige Vertrautheit über die Jahre und diese Vertrautheit ist das Einfallstor in, oh na ja, dass wir da diese den Mangel an Liebe in der eigenen Partnerschaft hineinprojizieren und da suchen. Es ist nicht real. Überhaupt und gar nicht. Aber gut, ich werde jetzt sehr emotional, weil ich davon einfach im Moment viel zu viele Fälle habe. Ja, bis hin zu einer Frau, die kurz vor dem Nervenzusammenbruch steht, die ich per Mail beraten muss, wie sie jetzt schnell an eine Therapie kommt, weil sie eine fiktive Liebe hat mit ihrem Chef. Ja. Das gibt's ja auch noch. Also ich habe sowas wirklich sehr, sehr oft und das nimmt mich mit, ja, wie die Menschen damit strugglen. Also ja, ich werde jetzt auch mal Englisch. Ja, die strugglen damit. Es geht ihnen wirklich schrecklich. Ja, und am Ende dieser ganzen Geschichte, ja, kann einer von den dreien, der Chef, die Frau oder der Mann, der Karl, der uns geschrieben hat, kurz vorm Nervenzusammenbruch stehen. Das kann passieren. So, jetzt sind wir noch nicht, aber das habe ich eben pausenlos. So.
Ja, und das Thema Nervenzusammenbruch zeigt ja, wie wichtig die Qualität unserer Liebesbeziehung ist. Einfach wie, wenn es in der Liebe nicht schön ist. Also man weiß ja auch, die Qualität unserer Beziehungen, ja, bestimmt die Qualität der restlichen Lebensbereiche. Und trotzdem, und das ist so absurd, sind die Leute eben nicht, wir haben es jetzt schon mehrfach betont, bereit, an dieser Beziehung zu arbeiten, diese Beziehung zu priorisieren und die Bedingungen zu erfüllen. Das ist jetzt nicht so, wir haben vor ein paar Folgen über Gottman gesprochen. Es gibt ganz klare Dinge, die funktionieren für eine erfüllte Beziehung. Und die meisten Menschen wissen auch, dass man eine Beziehung pflegen muss. Also mindestens das wissen Menschen eigentlich. Und sie wissen, dass das dann darüber auch entscheidet, wie sie ihr ganzes Leben wahrnehmen. Und trotzdem sind sie nicht bereit, das zu tun. Und da muss man öfter auch mal tiefer gehen, ja. Also das, wo es dann quasi die Beratung ihr so ein bisschen an ihre Grenzen stößt, wo man dann ins Coaching geht, zu sagen, wozu? Warum? Ja, wozu verhältst du dich so und priorisierst diese Beziehung so niedrig? Wozu bist du nicht bereit, mir meine Bedingungen zu erfüllen? Welche Vorwürfe hast du eigentlich gegen mich? Und das ist dann die Arbeit, die gemacht werden muss, um wirklich das Problem an der Wurzel zu packen.
Okay, also Karl, hier muss eine Entscheidung getroffen werden über den Weg. ja, und aufgewühlt, wie ich durch meine vielen Untreuefällen dieser Woche war ich gestern in einer Oper, in einer ganz alten Oper, ja, von Purcell, einem englischen Komponisten, 17. Jahrhundert. Und irgendwann entsteht da auf der Bühne so eine Geschichte, der eine Armeeführer will seine Armee durch ein Moor führen und irgendwelche hellen Erscheinungen wollen, aber die Armee retten und so weiter. Ja, und dann singt dann immer eine Hälfte des Chors, oh, this way, und die andere Hälfte singt, this way. Und ich sitze da und denke, oh, ja, genau, so ist das mit meinen Paaren, ja. Da sagt die eine Stimme, this way ist die richtige Richtung, und die andere Stimme sagt, this way ist die richtige Richtung. Und wenn man Pech hat, lernt man im Moor, ja, und er stirbt jämmerlich. Das passiert, das gibt es, oder zumindest die Liebe stirbt jämmerlich. Wir müssen zu einer klugen Entscheidung kommen in der Liebe, und Untreue ist immer eine unkluge Entscheidung, womit ich nicht sage, das ist eine Untreue, dass jede Form von ich habe mehrere Männer oder Frauen unklug ist. Das darf man machen, das ist erlaubt. Ne? Aber die Unwahrheit ist das Problem, die Unwahrheit. Wenn ein Mann unzufrieden ist und sagt, du, wir haben seit 10 Jahren keinen Sex, ich halte das nicht mehr aus, es muss sich was ändern, dann soll er das sagen. Und soll sagen, ich brauche eine Frau, ich brauche eine richtige Frau oder ich will eine zweite Frau. Das darf er doch sagen. Das sage ich denen dann auch. Warum machen sie das denn heimlich? Die Heimlichkeit ist doch das Problem. Machen sie es doch offen, sagen sie ihr das oder sagen sie ihr Mann, das geht so nicht mehr. Die Heimlichkeit ist das Problem, ja. Das ist der falsche Weg, den wir gehen. This way. Ja, und dann kommt dieser Morast und dieser Schmoller und dieses, oh, ich liebe dich. Das ist das Problem. Warum ist diese Frau von Karl, warum hat die den Mut, einem anderen ihre Liebe zu gestehen und nicht den Mut, ihrem Mann zu sagen, pass mal auf, ich brauche was von dir. Das ist das, was mich so umtreibt, wo ich sage, nein, das geht so nicht. Wir verletzen einen Menschen zutiefst dadurch, dass wir anderen Liebesschwüre machen und trauen uns nicht, ihm zu sagen, du pass mal auf, du musst mir auch mal zuhören, wenn ich was zu sagen habe. Das geht so nicht.
Ja, das ist die Verantwortung, die wir in Beziehungen haben. Und das ist aber ganz oft Menschen, das kommt sehr oft zusammen, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Menschen stellen nicht so gerne Bedingungen, weil sie auch nicht so gerne Bedingungen erfüllen wollen. Und das ist dann, wo man auch lernen darf, andere Standpunkte einzunehmen. Das ist wichtig, ist Bedingungen zu stellen und auch wichtig, dann natürlich dem anderen Bedingungen zu erfüllen. Aber dazu kommen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube,
beim nächsten Mal. Ich habe schon wieder ein Thema vorbereitet. Cool. Aber diesmal kein Überraschungsthema. Ich sag's dir vorher. Ja?
Du sagst es mir vorher. Sehr gut. Dann kann ich mich noch ein bisschen besser vorbereiten.
Ja, und es ist mir lieber in dem Fall.
Ja, super. Ich freue mich. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten Karl an dieser Stelle helfen und alle anderen, die in ähnlichen Situationen sind. Und wie immer, alles Liebe.
Bis dahin.